Radiogeschichten. Präsentiert von Gudrun Hamböck.
Die Sie herzlich begrüßt. Mit ihrer rebellischen und sarkastischen Stimme gehört sie zur argentinischen Avantgarde. Im deutschsprachigen Raum wird sie erst seit einigen Jahren wahrgenommen. Alfonsina Storni, 1892 im Schweizer Tessin geboren, verbrachte einen Großteil ihres Lebens als Dichterin, Schauspielerin, Lehrerin, Journalistin und alleinerziehende Mutter in Argentinien, wo sie heute vor allem als Lyrikerin bekannt ist. Neben ihren Gedichten schrieb sie fürs Theater und veröffentlichte in Zeitungen Kolumnen und Kurzgeschichten. Eine dieser Kurzgeschichten hören Sie jetzt. Sie ist 1926 in der Zeitung La Nación in Buenos Aires erschienen. Ihr Titel: Kuka. Es liest Michu Fries.
Erste Episode. Vor rund 6 Monaten lernte ich Kuka kennen. Ich lebe in einem abgelegenen Quartier und das Haus, in dem ich wohne, hat keinen Balkon. Um auf die Straße zu sehen, lehne ich mich für gewöhnlich aus dem Fenster. Es ist hübsch, im modernen Ferienhausstil, und von dort aus lasse ich meinen ausgedünnten Blick über den Menschenstrom schweifen. Eines Tages stießen meine Augen auf den Nacken von Kuka. Es war das erste Mal, dass ich den prächtigen Nacken sah, hingepinselt in einer Farbmischung von Mond, rosa Haut und Wasser aus dem Himmelsfluss. Über dem Nacken sah ich den Schwung der anmutigsten Haarpracht, die ich in meinem Leben je erblickt hatte. Kuka trug ein jadegrünes Kostüm nach der neuesten Mode. Es ließ ihre makellosen Arme und ihre nicht ganz so makellosen Beine frei. Die Schuhe und Strümpfe waren in erloschenem Strohgelb. Sie ließen die Beine so fein erscheinen, dass sie an die von Kanarienvögeln erinnerten. Sie stand schweigend auf der Straße mit dem Rücken zu meinem Fenster und hörte einer ihrer Nachbarinnen zu, die irgendetwas von Modisten und Klamotten erzählte. Plötzlich brach ich in Gelächter aus, als wäre ich verrückt geworden. Ich hatte Kukas Stimme gelauscht, einer menschlichen Stimme, die aber wie aus einer hölzernen Kehle zu kommen schien. Als ich mich wieder fassen konnte, hielt ich mich still, um auf der Zunge zu spüren, wie Kukas Wörter schmeckten. Sie plapperte frisch drauf los wie irgendeine gewöhnliche 20-Jährige aus der Mittelklasse. Ich zog mich von meinem Beobachtungsposten zurück, ging schnurstracks hinunter und auf sie zu, packte sie bei den Schultern, sie musste sich umdrehen, da sagte ich ihr geradewegs ins Gesicht, ich möchte ihre Augen sehen. Sie stieß einen Schrei aus, einen dünnen Vogelschrei, und richtete ihre Pupillen auf die meinigen. Sie waren algenfarben und erinnerten mich an die von Reptilien, farblos und wie aus altem Glas, das mit tiefgrünen, eiskalten, nachtfunkelnden Sternen gesprenkelt war. Zweite Episode. Es ist müßig zu erwähnen, dass ich Kuka meine literarische Manie erklären musste und auch meine Impulsivität, eine kleine Anomalie meines Charakters, die mich ein wenig von den Konventionen im sozialen Verkehr der Menschen abhebt. Von da an waren wir einander herzlich zugetan. Vielleicht waren wir sogar so etwas wie Busenfreundinnen. Jeden Tag kam sie zu mir und ihr Geplauder, leicht wie der Wind, kurierte mehr als einmal meine Ängste, die sich wie schwere Ablagerungen über mein Leben legten, Schicht um Schicht. Eine bestimmte, mir nicht ganz erklärliche Zurückhaltung hielt mich davon ab, sie zu besuchen. Ein Befremden, ich kann nicht mit Gewissheit sagen, welcher Art, gebot mir, ihr aus dem Weg zu gehen, wenn sie allein war. Sobald sie über die Schwelle trat, gesellte sich meine Schwester Irene zu uns, sei es unter irgendeinem Vorwand oder auf meine verstohlene Bitte hin. Ich glaube, dass ich noch nie eine andere Frau so eingehend betrachtet hatte. Nein, Kuka war kein menschliches Wesen wie jedes andere. Unter ihrer Haut kreiste, schattenhaft, langsam und unhörbar leise wie auf Gespenstersohlen, ein Geheimnis. Aus welchem anderen Grund hätten meine Augen, die in so vielen anderen Situationen gleichgültig und träg bleiben, stundenlang die kühle Lilie ihres Halses verfolgen müssen, die roten Mandeln ihrer Fingernägel, den Goldschaum ihres Haars, das in warmem Gelb gehaltene Porzellan ihrer Nase und vor allem das grüne Glas ihrer Augen? Warum klang ihre Stimme, wenn sie so sprach, wie sie eben sprach, und wenn sie sagte, was alle so sagen, wie aus einer Kiste? Warum machte die Stimme, wenn sie von den Wänden meines Schreibtisches zurückprallte, ein hohles Geräusch, das mich zusammenzucken ließ? Dritte Episode. Erst nach 2 Monaten der Bekanntschaft wagte ich es, zu ihr nach Hause zu gehen. Ich wusste, dass dort eine Tanzveranstaltung stattfand und ich sie von Menschen umgeben sehen würde. Durch meine Schwester hatte ich bereits Kenntnis vom Inneren ihres stattlichen Hauses. Es klebte fast an dem, das ich bewohnte, hatte eine graue Fassade mit großen Balkonen und Jalousien, durch die Koka jeden Nachmittag ihren Verehrern zuschaute, wenn sie vorübergingen. Es dürfte etwa 22 Uhr gewesen sein, als ich über die Schwelle trat. Ein langer, feuchter Korridor führte zur Eingangshalle, wo eine khakifarbene Lampe ihr melancholisches Licht über schwere Möbel warf. Neben der Eingangshalle öffnete sich ein geräumiger Salon, wie eine blutige Höhle, ein zottiger Teppich in der Farbe des Bluts geköpfter Hennen bedeckte den Raum vollständig und verschluckte die Schritte. Große Samtsessel mit einem Tulpenmuster in Granat und Schwarz öffneten ihre unbelebten Arme in einer stummen Geste der Großzügigkeit. In einer Ecke stand ein schwarzes Klavier, poliert, weihevoll, und ließ den Purpurstrom eines bestickten Seidentuches aus Manila über seinen Rücken laufen. Die Leuchte, die tief in den Raum hing, balancierte ihre Arme wie eine Spinne, wenn ein kräftiger Windstoß vom Balkon her es ihr gebot. 5 karmesinrote Lampen, die leuchteten wie entzündete Lider. Ihr Licht wie eine lebendige Wunde, wie um dieses ringsum überbordende Bluten zu umfassen und zu umarmen, waren über den weit offenen Türen schwere Vorhänge drapiert, unwirtlich und ebenfalls rot. An meine Schwester gedrückt, kauerte ich dort und sah wortlos zu, wie Koka sich bewegte. Sie ging von einem Ende des Raumes zum anderen und wenn ich sie aus den Augen verlor, verriet ihr hölzernes Stimmchen, dass sie in einer Menschentraube untergetaucht war. In ihrem lässigen weißen Kleid wirkte sie fast körperlos. Um sie herum schwebte eine Wolke aus Männern in schwarzen Anzügen. Wie lange und mit wie vielen tanzte sie? Es waren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, unendlich viele Männer schwirrten im Wechsel um ein und dieselbe Taille. Mehr als einmal streifte sie mich und aus der Nähe konnte ich ihren Körper wie eine Spindel sehen, festgezurrt in der Bewegung des Mannes, der sie führte. Doch erst im Morgengrauen, nachdem sie wohl zum 100. Male an mir vorübergetanzt war, überfiel mich der entsetzliche Verdacht, dass nur wenig fehlte, bis ich um den Verstand käme. Wenn ich Kukas linken Arm berührte, diesen hier, ja genau den, der so steif auf den Schultern des Tanzpartners liegt, dann gäbe das Fleisch nicht nach. Und wenn ich jetzt mit dem Daumen und dem Zeigefinger gegen ihr Fleisch schnippte, wie man es mit Kristallgläsern tut, so bin ich mir sicher, dass ich klar und deutlich den hellen Klang von Porzellan vernehme. 4. Episode. In der Nacht schlief ich richtig schlecht. Verschrobene Träume und Schreckensvisionen paradierten durch mein fiebriges Gehirn. Als ich die Augen öffnete, stürzte ich sofort ans Fenster und riss die Vorhänge auf. Ich konnte die Dunkelheit im Zimmer nicht ertragen und streckte die Hände der Sonne entgegen, um sie eine Weile lang aufzuwärmen. Was war mit mir los? Sollte ich zum Arzt gehen? War es möglich, dass meine bloße Imagination, ausufernd wie sie sein konnte, mich in diesen Zustand versetzt hatte? Nachdem ich gefrühstückt, ein wenig mit den Meinen geplaudert und nach meinen Vögeln geschaut hatte, wurde ich ruhiger. Ich führte meine Hände zu einem Kanarienvogel, um ihn zu berühren und zu halten und zu spüren, dass er wirklich ein Lebewesen aus Fleisch und Blut war. Aber warum nur tat ich das? Und aus welchem Grund umklammerte ich die Gitterstäbe des Käfigs, um zu spüren, dass sie leblos und kalt waren? Ich bin unverbesserlich. Wozu waren die paar wenigen Stunden der Ruhe nun gut gewesen? Nach der Siesta war ich wieder in großer Unruhe. Etwas peitschte meine Neugier und meinen Zorn auf. Was war es nur? Ich hatte ein übermächtiges Bedürfnis, mit dem Zeigefinger ihren linken Arm zu berühren und zu sehen, ja, mit meinen eigenen Augen zu sehen, wie ihr Fleisch dem Druck nachgibt und sich vertieft, um danach, elastisch, menschlich und belebt, wieder in seine natürliche Form zurückzukehren. Nach langem Hin und Her beschloss ich, als es dämmerte, die Zeit, da Kuka auf dem Balkon hinauszutreten pflegt, mich ihr zu nähern. Als ich das Haus verlassen wollte, zögerte ich noch einen Augenblick und schaute prüfend zum Himmel. Große Wolken, tief und bleiern am Himmel, trugen ihre prallen Euter an die Schornsteine der Stadt heran, während der Horizont mit dem tristen Ocker eines unbedarften Malers allmählich ein Leichentuch über die Häuser legte. Sie standen in langgezogenen Reihen nebeneinander. Es kostete mich Anstrengung, mich an Kukas Seite zu stellen. Sie war in Gesellschaft einer Frau in ihrem Alter. Leichtes Geplauder plätscherte dahin. Sie stand in weihevoller Pose, die Ellbogen auf das Balkongeländer gestützt. Der linke Arm schien auch jetzt steif und stützte das Kinn. Von meiner Warte aus konnte ich ihren Arm genau betrachten. Kein einziges Härchen auf der Haut, die kein noch so schmales Flecklein verdunkelte, nicht das kleinste Muttermal belebte den Arm, keine noch so geringe Unregelmäßigkeit der Haut machte sie menschlich. Als ich ihre Erscheinung so verstohlen verschlang, sah ich, wie das Ocker des Nachmittags auf ihrer Haut erstarb und die eben geborene Nacht über ihre makellose Gestalt glitt. Ich fixierte meinen Blick, mein Zeigefinger schob sich vor, um den Arm zu berühren, aber eine mir unbekannte Kraft hielt ihn auf halbem Weg zurück. Je mehr sich die Dunkelheit verdichtete, desto heftiger sprangen mich die Traumbilder der vergangenen Nacht an und eine immer stärker werdende Angst ergriff von mir Besitz. Eine äußerste Willensanstrengung setzte meine Hand in Bewegung. Brüsk berührte ich Kukas Arm und fühlte ein Schaudern. Es stieg vom Mark bis zum Nervenzentrum im Kleinhirn auf, sträubte die Haare am ganzen Körper und brachte mich dazu, fluchtartig das Haus zu verlassen. Es war mir egal, dass man mich vermutlich für verrückt hielt. 5. Episode. Ich wollte Kuka nicht wiedersehen und beschloss, baldmöglichst aus dem Viertel wegzuziehen. Ich verließ das Haus zu Tageszeiten, an denen ich sicher sein konnte, ihr nicht zu begegnen. Ich schloss das Fenster über meinem Schreibtisch, um ihr Klavierspiel nicht mehr zu hören, und ich verbot allen, ihren Namen auszusprechen, weil er allein mich schon verwirrte. Niemand ahnte den wirklichen Grund. Sollte ich denn mit meinem Wahn, der kaum jemandem einleuchten würde, und meinen ungereimten Empfindungen die Familie in Aufruhr versetzen? Nur meine Schwester Irene gehorchte mir nicht. Durch sie erfuhr ich leider, was in Kukas Haus vor sich ging. So hörte ich, dass ein Dichter sie liebe und ihr eines seiner Bücher geschenkt habe, mit einem wahren Loblied von Widmung. Sie habe die Widmung hübsch einrahmen lassen, aber das Buch habe sie auf den Dachboden getragen. Ich erfuhr auch, dass sie nun nicht mehr nur alle 14 Tage zum Friseur ging, sondern jede Woche. Ach, was ich nicht alles erfuhr. Dass Kuka sich teure Unterwäsche leistete, in der Farbe ihrer Augen und so leicht wie ihre Gedanken. Dass sie zu den Mahlzeiten kalte Schokolade trank, um die 2 Kilos zuzunehmen, die ihr zur Perfektion ihrer Schultern fehlten. Dass sie einen Verehrer rausgeschmissen habe, weil er ihr eine Schachtel mit gewöhnlichen Pralinen geschenkt hatte. dass sie sich die Augenbrauen zupfte, dass sie den Verehrertyp gewechselt hatte. Vorher waren es fesche Burschen mit Herkulesstatur gewesen, jetzt elegante, schmachtende Versschmiede. Und eine ganze Reihe ähnlicher Dinge. Und ja, ich muss gestehen, sie taten mir wohl, obwohl ich verboten hatte, sie mir zu Ohren zu bringen. Allmählich ließen sie den finsteren Eindruck verblassen, den die merkwürdige Kreatur in mir ausgelöst hatte. Sechste und letzte Episode. Heute Morgen ist das Unglaubliche geschehen. Noch immer stehen mir die Haare zu Berge, noch immer höre ich in meinen Ohren meinen Schrei und mein Schweigen, beides gleichermaßen herzzerreißend. Die Leute sehe ich immer noch zusammenströmen und gleich darauf wieder richtungslos zerstieben und mittendrin scheuende Pferde. 3 Monate waren vergangen, in denen ich Kuka nicht mehr gesehen hatte. Und 1 Monat, in dem ich mich von der Erinnerung an sie erholt hatte. Doch schau an, da beim Überqueren der Calle Corrientes auf der Höhe von Callao ausgerechnet heute um 10 Uhr, da trat sie auf mich zu und grüßte mich. Sie kam vom Einkaufen, hatte gerade eine Figurine mit der neuesten Mode in der Hand und am Arm hing die teuerste Handtasche. Gemeinsam gingen wir 2 oder 3 Straßenzüge auf die Avenida zu. Zum allerersten Mal, seit ich sie kenne, machte sie den Eindruck eines menschlichen Wesens wie jedes andere. Ich erinnere mich, dass ihr Kopf in ein schwarzes, mit dunklem Filz gesäumtes Tuch gehüllt war, das ihre Augen verdeckte. Und als wir über die eine oder andere Belanglosigkeit plauderten, ist es passiert. Ich weiß nicht einmal wie genau. Kuka verabschiedete sich von mir, wollte die Straße überqueren und wurde dabei von einem Auto erfasst. Doch, doch, ich sehe sie noch unter die Räder geraten, auch wenn sich meine Hände in einer instinktiven Bewegung sofort über die Augen legten, so einen grässlichen Anblick will man sich doch ersparen, nicht? Und doch machte ich einen Schritt nach vorne, um ihr zu Hilfe zu eilen, und da sah ich das grauenhafte Bild, das ich noch immer vor mir sehe. Nein, kein Blut. Kein einziger Tropfen, nicht auf dem Boden und nicht einmal auf Kukas Kleidern. Die Autoräder hatten den Kopf fein säuberlich abgetrennt. Er war 2 Meter vom Rumpf weggesprungen. Ich sah Kukas Porzellangesicht, das noch auf dem schwarzen Asphalt seine Schönheit bewahrte. Die grünen Glasaugen blickten kalt zum Himmel. Der schmale, geschminkte Mund lachte wie immer sein fröhliches Lachen und aus dem zerfetzten Hals, der zu einem grässlichen Stummel geworden war, sprudelte dick und aufsässig ein gelber Strahl Sägemehl.
Michu Fries las Kuka, eine Kurzgeschichte von Alfonsina Storni. Aus dem Spanischen übersetzt hat sie Hildegard Elisabeth Keller, die in der Züricher Edition Maulhelden eine Werkausgabe der schweizerisch-argentinischen Schriftstellerin herausbringt. Wir haben sie der Anthologie Prosaische Passionen, die weibliche Moderne in 101 Short Stories entnommen, die kürzlich im Manesse Verlag erschienen ist. Das waren die heutigen Radiogeschichten. Fürs Zuhören dankt Gudrun Hamböck.